Radio. Aranka.
Hallo und herzlich willkommen zur Aranka-Sendung, der Radiosendung der Gruppe Fels für eine linke Strömung aus Berlin.
Ja, hallo, wir sind heute in Berlin und wer kennt ihn hier nicht, den braunen Bär mit gelber Sonne auf dem weißen T-Shirt, grüne Hose und einen Block in der Hand zum Unterschriften sammeln. Der Volksentscheid für eine ökologische, soziale und demokratische Energiewende. Ein Thema, an dem wir hier in Berlin in den letzten Wochen nicht vorbeikamen, weil es auf jeder Veranstaltung, auf Kita-Festen, Abendveranstaltungen, vor dem Einkaufsladen, überall präsent war.
Es ist eine Sammelbewegung entstanden. 265.000 Unterschriften wurden gesammelt innerhalb von 5 Monaten, glaube ich, und alle von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Heute zu Gast ist einer der Aktivisten, der auch diese Unterschriften gesammelt hat und aktiv bei der Gruppe Fels, also unserer Gruppe für eine linke Strömung ist und im Rahmen der Klima-AG seit 2011 an den Diskussionen um die Rekommunalisierung der Energieversorgung in Berlin beteiligt ist.
In unserer Sendung heute werden wir sprechen über die Aktivitäten des Berliner Energietisches. Wir möchten aber auch darüber sprechen, was eigentlich die Perspektiven einer linksradikalen Gruppe in diesem Prozess der Rekommunalisierung sein können. Und erstmal ein herzliches Hallo an Hendrik.
Ja, hallo.
Hallo.
Genau, und hier im Studio heute als Moderation sind dabei Berit.
Hallo.
Und ich bin Christian, sowie an der Technik AB und Tim. Genau, und wir starten mit einem Lied, das passenderweise zum Thema Electricity Song heißt. Und ab geht's.
A parabolic mirror in the desert reflects the waves of solar radiation to a tube filled with oil at its focus, which then runs to a solar power station. The oil in the tube then heats the water, which turns a turbine when it turns to steam, which spins a coil of wire near some magnets. They're generating electricity. It's AC current they're generating. It's alternating from the rotating through the desert along the poles and coming in to power our homes. An adapter is then plugged into an outlet. Electricity flows through a transformer. Then it passes through a full wave rectifier, which is really just 4 diodes in a square. The voltage from the wall is still too wavy, so before it can be used in a machine, a capacitor assists it with the smoothing. And now it flows with more consistency. It's DC current, I'll say directly. Easy to work with, more elementary. An adapter is all you need to turn the AC into DC.
Ja, heute hier die Sendung von Radio Aranka zum Thema Energie und Energiekämpfe am Beispiel des Berliner Energietisches. Zu Gast ist Hendrik von der Gruppe Fels. Und wir wollen darüber sprechen, über den Berliner Energietisch. Und da gab es jetzt gerade hier in Berlin ein Volksbegehren, was am 10. Juni geendet ist. Ziel waren, 200.000 Unterschriften zu bekommen. Letzten Endes sind 265.000 zusammengekommen. 170 gültige werden benötigt. Und das wird gerade ausgezählt. Ist davon auszugehen, dass es auch reicht. Und dass dann ein Volksbegehren parallel zu der Bundestagswahl im September stattfindet. Hendrik, du und deine AG, die Klima-AG, wart von Anfang an Teil des Energietischs, seit 2 Jahren. Erzähl doch mal, wie es zu der Idee des Volksbegehrens gekommen ist.
Also es gab verschiedene Gründe, wieso dieses Bündnis der Berliner Energietisch sich entschieden hat, dieses Volksbegehren zu machen. Man muss sich vor Augen führen, die Situation in Berlin war bzw. ist so, dass die Energieversorgung hauptsächlich von Vattenfall kontrolliert wird hier, also dem großen schwedischen Staatskonzern, der hier sozusagen weitgehend die Energieversorgung bestimmt, das heißt Stromnetz, Produktion, aber auch Vertrieb kontrolliert. Und man kennt das sicher, Vattenfall betreibt hauptsächlich Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, die Preise steigen und es gibt keine demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten. Und nun ist es aber so, dass alle 20 Jahre die sogenannten Konzessionsverträge für das Stromnetz auslaufen. Das heißt, das muss neu ausgeschrieben werden. Und das findet jetzt 2014 in Berlin statt. Und das hat dieses Bündnis zum Anlass genommen, eine Intervention zu machen in die Berliner Energiepolitik und zu versuchen, jetzt zu sagen, die Stromversorgung soll nicht mehr Vattenfall gehören, sondern den Bürgern und Bürgerinnen, den Menschen in der Stadt selber, sozusagen in Form von öffentlichen Betrieben. Und man hat sich relativ schnell entschieden, dafür eben so das Mittel des Volksbegehrens zu nutzen, um das tatsächlich auch gegen die Politik durchsetzen zu können.
Und das scheint ja auch ganz erfolgreich gewesen zu sein, wenn man sich anguckt, wie viele Leute da unterschrieben haben, wie viele Leute sich auch mit Schildern, Pappen hingestellt haben, Unterschriftenlisten und da wirklich massiv gesammelt haben. Aber trotzdem ist es ja zum Schluss noch relativ knapp geworden, oder? Es gab Alarmstufe Rot sogar beim Volksbegehren.
Ja, Alarmstufe Gelb gab es nur, sozusagen Rot ist zum Glück nicht gekommen. Ja, man muss dazu sagen, so ein Volksbegehren hat immer eine eigene Dynamik. Also so, dass wir 4 Monate Zeit hatten, jetzt für diese Stufe, diese 200.000 Unterschriften zu sammeln. Und das ist so, dass es erst immer so ein bisschen schleppend losgeht. Dann irgendwann fängt dann die Panik an, weil die Unterschriften nicht zusammenkommen, wenn man sich hochrechnet, wie viel man noch braucht. Und dann ist es meistens bei Volksbegehren so, dass auf den letzten Metern dann noch super viel gesammelt wird. Alle Leute kommen aus den Häusern heraus, sammeln nochmal bei sich im Sportverein, auf dem Ökomarkt, in der Schule, wo auch immer. Bei uns gab es eben auch diese Zitterphase. Das Wetter war total schlecht. Wir standen im Regen, sind dann in die S-Bahn umgestiegen, haben da gesammelt. Die Unterschriften schienen nicht zusammenzukommen, aber dann kam die Sonne raus und am Ende gab es dann nochmal so einen Run und wir sind dann eben auf die von dir schon angesprochenen 265.000 gekommen.
Und mit dem Energietisch, als ihr euch da vor 2 Jahren gegründet habt, war das von vornherein das Ziel, dieses Bürgerbegehren zu machen? Und wer ist eigentlich Teil von diesem Energietisch?
Also es ist ein relativ breites Bündnis. Ich glaube, offiziell sind inzwischen so 60 Gruppen und Organisationen dabei. Es wird hauptsächlich getragen von einem Kreis aus einigen Umweltverbänden, also BUND, Grüne Liga, Naturfreunde, dann so Gruppen wie ATTAC oder die, das Jugendnetzwerk von ATTAC, kleinere NGOs, aber eben auch linksradikalen Gruppen wie der unseren.
Und da gibt es auch, wie heißen die nochmal so, Vertreter, Vertrauenspersonen?
Richtig.
Wie ist das genau entstanden? Kannst du das mal erklären? Und auch wer die Vertrauenspersonen sind, beziehungsweise wie der Energietisch sozusagen innerhalb funktioniert, was es da für demokratische Mechanismen gibt?
Na, sozusagen das zentrale Gremium des Energietisches ist das Plenum. Es trifft sich manchmal einmal im Monat zu heißeren Phasen, auch alle 2 Wochen. Und dort werden gemeinsam alle Grundsatzentscheidungen gefällt. Da kann einfach sozusagen jede Person hinkommen, die möchte, sich da einbringen, mitdiskutieren, mitentscheiden. Natürlich gibt es sozusagen einen gewissen Stamm an Leuten, die dort regelmäßig sind. Und daneben gibt es noch verschiedene Arbeitsgruppen, die zu speziellen Themen dem Plenum sozusagen zuarbeiten. Und es ist so, dass in der Gesetzgebung für das Volksbegehren so vorgesehen ist, dass es diese 5 Vertrauenspersonen gibt, die die Initiative, die das Volksbegehren macht, benennt, um sozusagen als offizielle Kontakt- und Entscheidungspersonen der Stadtverwaltung gegenüberzutreten. Also die haben sozusagen zum einen diese Funktion, offiziell die nächsten Verfahrensschritte einzuleiten, sind aber auch in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeitsarbeit von uns mit einer gewissen Präsenz versehen worden.
Ja, gut.
Ich finde ja, man betritt doch da, gerade wenn man jetzt aus einer linken, linksradikalen Gruppe kommt, absolutes Neuland, oder? Also gerade was du erzählst, das habt ihr euch das angelesen? Gab es erfahrene Akteure, die schon mal an einem Volksbegehren mitgewirkt haben? Wie war dieser gemeinsame Lernprozess, sowas überhaupt zu stemmen in dem Bündnis?
Also man muss dazu sagen, dass einige Organisationen bzw. Akteure in dem Bündnis sind, die das schon sehr lange und sehr oft machen. Also das sind insbesondere kleinere Organisationen wie Mehr Demokratie oder Bürgerbegehren Klimaschutz. Bei denen gehört das sozusagen zum Hauptgeschäft, Bürgerbegehren, Volksbegehren in verschiedenen Bundesländern zu machen, um eben zum Beispiel sich für mehr Klimaschutz kommunal einzusetzen, aber auch für andere Themen. Die haben da ganz viel Erfahrung mit reingebracht, wie das funktioniert, kennen das auch schon in Berlin. Und bei einer Gruppe wie uns war das eher so, wir haben bisher noch kein Volksbegehren gemacht, wir haben auch noch kein Gesetz geschrieben, dazu kommen wir vielleicht auch gleich noch, dass wir ja als Initiative selbst ein Gesetz formuliert haben, über das jetzt abgestimmt werden soll. Und insofern mussten wir uns auch erstmal ausprobieren, aber ich denke, wir sind da doch relativ schnell reingekommen und haben uns dann auch damit identifiziert, dass tatsächlich auch dieses Volksbegehren zum Erfolg geführt werden soll.
Das wäre auch genau nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie ist es, wenn man auf einmal da sitzt und muss ein Gesetz schreiben, also einen Vorschlag für ein Gesetz schreiben, was dann in die Tat umgesetzt wird? Wenn ich das richtig verstehe, gibt es ja auch einen Unterschied zwischen Bürgerbegehren und Volksbegehren. In Kreuzberg, Friedrichshain, hier gab es ja ein Bürgerbegehren, was sozusagen gegen Mediaspray, gegen dieses Bebauungsprojekt, Stadtumstrukturierungsprojekt gelaufen ist. Das ist aber nicht bindend, wenn ich es richtig verstanden habe. Ein Volksbegehren dagegen, wenn es bei der Abstimmung halt angenommen wird, muss es umgesetzt werden, oder?
Ja, genau, das ist richtig. Also so wie ich es verstehe, ich bin ja wie gesagt auch noch relativ neu in dem Geschäft, ist so, dass diese Bürgerbegehren auf Bezirksebene sind und die haben eher sozusagen so einen vorschlagenden, appellativen Charakter und machen deutlich, dass viele Menschen halt in dem Bezirk sich für eine bestimmte Sache aussprechen. Aber bei dem Volksbegehren, was auf Landesebene ist, ist tatsächlich so, dass es wie eine alternative Gesetzgebung ist. Also nicht, dass Parlament macht das Gesetz und beschließt es und dann hat es sozusagen Gültigkeit und der Senat muss es umsetzen sozusagen in der Idealform, sondern die Bürger und Bürgerinnen sind quasi das alternative Parlament. Die Initiative arbeitet selbst ein Gesetz aus und legt es sozusagen den Menschen in der Stadt als Vorschlag vor und wenn dann eben sozusagen diese verschiedenen Stufen, die man dann nehmen muss, geschafft werden, dann hat es auch tatsächlich Gesetzeskraft und der Senat muss es auch umsetzen.
Und habt ihr dann ein positives Beispiel aus Berlin oder aus anderen Städten in Deutschland oder auch über Deutschland hinaus, wo das schon mal in der Form geklappt hat?
Ja, es gibt zumindest...
Auch ein Negativbeispiel.
Es gibt zumindest, jetzt vom Positiven her gesehen, ähnliche Prozesse, zum Beispiel in Hamburg. Da ist es so, dass das Volksbegehren schon geschafft wurde, auch mit dem Ziel, da insbesondere die Versorgungsnetze, also Strom, aber auch Gas und Fernwärme, wieder in öffentliche Hand zu bringen. Also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung über dieses Verfahren, das wir die ganze Zeit sprechen. Also in der Regel ist beim Volksbegehren so, dass man sozusagen zwei Sammelstufen hat. Also zumindest in Berlin ist das so, dass man eine sozusagen Vorsammelstufe hat. Da muss man etwa 25.000 zusammenkriegen. Dann diese zweite große Sammelstufe, da muss man in 4 Monaten 200.000 zusammenkriegen, um sozusagen sicher auch die Fehlerquote einrechnen zu können. Und dann, wenn man das auch schafft, kommt es eben zum Volksentscheid, wo dann wie in einer Wahl halt abgestimmt wird über diese Frage. Und genau in Hamburg ist es so, da gibt es eine sehr ähnliche Initiative und die hat eben dieses Volksbegehren, was uns jetzt gerade ja auch gelungen ist, schon geschafft. Und die werden voraussichtlich auch parallel zur Bundestagswahl im Volksentscheid abstimmen können. Und das Interessante ist, dass ja dort auch Vattenfall der große Akteur ist. Das heißt, im Idealfall wäre es eben so, dass beide Volksentscheide gleichzeitig zur Bundestagswahl sind, in beiden größten Städten Deutschlands und in beiden Städten Vattenfall verlieren würde. Und weil du hast gerade die Frage angesprochen, positives Beispiel. Eine Stadt, auf die wir uns stark beziehen in dem Prozess, ist Sacramento in den USA. Das ist jetzt nicht hundertprozentig vergleichbar, aber es gibt dort auch sozusagen ein kommunales Stadtwerk, einen Energieanbieter, der eben relativ stark demokratisch kontrolliert wird. Und dort kommt es tatsächlich eben auch zu einer besseren Politik. Also da wurde in einem Referendum ein Atomkraftwerk, was dort lange lief, abgeschaltet, was inzwischen zurückgebaut wurde. Es gibt eine relativ ökologische und relativ soziale Stromversorgung.
Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Auch die Perspektive, dass wir im September in Hamburg und Berlin über Vattenfall abstimmen, ist ein Grund, Wellen zu gehen, finde ich. Jetzt hören wir erstmal den Song des Berliner Energietischs, wo der Bär singt, glaube ich.
Neulich schlief ich an der Spree lang und plötzlich seh ich über mir weiße Rauchwolken aufziehen. Dabei war das Wetter doch grad noch brillant. Ach Mensch, ich bin ja schon in Rummelsburg am Mainzkraftwerk Klingenberg. Ey, wisst ihr, das ist noch nicht lang her, da wollte Vattenfall hier ein neues Steinkohlekraftwerk bauen.
so eine richtige CO2-Schleuder. Dann wäre hier nirgendwo ein Platz gewesen, um in den Himmel zu schauen. Doch die Menschen ließen sich denn nicht gefallen und protestierten. Wann feig konnte sein Kraftwerk nicht bauen? Jetzt frage ich mich, schau mal, geht es nicht um einfacher? Also wofür brauchen wir Vattenfall nochmal genau? Ey, das weiß ich jetzt auch nicht.
Warum nicht mal ein eigenes Stadtwerk wagen?
Genau, dann kann man hier von Anfang an auch ökologisch planen. Ey, das ist was für Berlin. Das ist was für Berlin. Den Strom aus dem Kiez beziehen. Das ist was für Berlin. Vattenfall den Stecker ziehen. Das ist was für Berlin. Endlich mal frische Luft reinziehen. Mit erneuerbaren Energien. Ja, ja, das ist was für Berlin. Also fing ich an, mich mal zu informieren. Wem gehören denn eigentlich die Stromnetze in Berlin? Für die Durchleitung des Stroms wurden gehen da unsere Gebühren. Wer macht mit der Energieversorgung vor unserer Tür gewinnen? Ey, das war ein Fall, ich krieg einen Knall, kann doch nicht sein. Das Geld fließt direkt in die Konzernzentrale rein. Also hab ich mich beschwert, schriftlich beim Berliner Senat. Ach, hätte ich mir das Geld für Porto bloß gespart. Also müssen wir die Sache wohl selber machen, das hilft ja nicht. Stadtwerk gründen, Netze zurückkaufen. Ihr denkt, das wäre utopisch? Doch genau wie wir will der Berliner Energietisch. Die haben Volksbegehren gestartet, denn die Gelegenheit ist günstig.
Aber sag mal, so viel Demokratie. Ist das überhaupt mit dem Gesetz kompatibel?
Klar, das wurde geprüft und du wirst sehen. Bald schreit selbst der Berliner Senat. Power to the people, das ist was für Berlin. Das ist was für Berlin. Den Strom aus dem Kiez beziehen. Das ist was für Berlin. Vattenfall den Stecker ziehen. Das ist was für Berlin. Endlich mal frische Luft reinziehen. Mit erneuerbaren Energien. Ja, ja, das ist was für Berlin. Und falls du dir jetzt sagst, du willst auch fürs Volksbegehren was tun, dann los hier unterschreiben und Zustimmung und kundtun. Die Zeit, die ist vorbei, sich auf der Frauen und auszuruhen. Gegen Erderwärmung und Klimawandel sind wir nicht immun. Und eins ist mal klar, wer will nicht, wie macht ihr den Kiez grün? Dann so raus auf die Straße, mit der Liste bist der Stück blüht. Ganze Stadt zählt unter Strom, die Politik kann sich warm anziehen. Wir werden sehen, was passiert, wenn wir uns richtig reinknien.
Reinknien, reinknien.
Und das ist neue Energie für Berlin.
Genial.
Demokratisch, ökologisch und sozial. Ja, da, da, das was für Berlin. Das was für Berlin. Den Strom aus dem Kiez beziehen. Das was für Berlin. Vattenfall den Stecker ziehen. Das was für Berlin. Endlich mal frische Luft reinziehen. Mit erneuerbaren Energien. Ja, das was für Berlin. Das was für Berlin. Den Strom aus dem Kiez beziehen. Das was für Berlin. In Vattenfall den Stecker ziehen. Das was für Berlin. Endlich mal frische Luft reinziehen. Mit erneuerbaren Energien. Ja, das was für Berlin. Ja, das was für Berlin.
Das ist was für Berlin. Vattenfall den Stecker ziehen. Das war der Song von der Kapelle des Berliner Energietisches. Wir sind jetzt hier bei der Radiosendung Radio Aranka, der Gruppe Fels für eine linke Strömung. Und heute ist das Thema Energiekämpfe. Und wir haben hier zu Gast Hendrik von der Klima-AG der Gruppe Fels und wollen uns in diesem Blog nochmal unterhalten über die Hintergründe und Ziele dieses Energietisches, dieses Volksbegehrens und anschließenden Volksentscheids. Vattenfall den Stecker ziehen, das war jetzt die Forderung in dem Lied. Was sind denn die Ziele im Berliner Energietisch, beziehungsweise ich will mal so anfangen, du hast ja selber auch Unterschriften wahrscheinlich gesammelt,
ja.
Da kam man nicht drum herum. Wie hast du denn da die Leute angesprochen? Wie vermittelt man das auf der Straße?
Okay. Also ich glaube, ich sage jetzt mal nicht meinen Standardtext, den ich auf der Straße benutzt habe, aber ich kann es trotzdem so ähnlich kurz zusammenfassen. Ich fange vielleicht mal etwas anders an. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, dass wir dieses Gesetz entwickelt haben, was tatsächlich auch die Grundlage ist, also sozusagen die Ziele des Volksbegehrens formuliert. Und genau, das ist so, dass zum einen die Stadt neue Stadtwerke gründen soll, die halt selbst Strom produzieren und verkaufen können. Und die Stromnetze sollen wieder zurück in öffentliche Hand, also die bisher von Vattenfall kontrolliert werden. Und das Ganze soll sozial, ökologisch und demokratisch ausgestaltet sein. Das sind natürlich erstmal so Schlagworte. Was heißt das konkret? Ökologisch meint vor allem, dass die Netze und auch die Stadtwerke so ausgerichtet werden sollen, dass wir möglichst schnell auf 100% erneuerbare Energien kommen, auch hier in Berlin.
Das ist schwierig bei einem Windrad, was bis jetzt in Berlin steht.
Ja, genau, aber die Idee ist ja auch, dass sozusagen nicht nur in Berlin passieren soll, sondern es auch eine Kooperation mit dem Brandenburger Umland geben kann. Natürlich kann man hier noch einige Solaranlagen auf Berliner Dächer bringen, aber genau, der Gedanke ist eben auch tatsächlich, dass eine Kooperation mit dem Umland zu machen, also vor allen Dingen dezentral, regional erneuerbare Energien aufzubauen und jetzt nicht zum Beispiel den Strom aus Offshore-Anlagen dazu zu kaufen oder so. Dazu gehört auch, Energie einzusparen. Also es geht jetzt nicht darum, weiterhin sozusagen unbegrenzt den Energieverbrauch zu steigern. Sozial heißt, da wird es schon ein bisschen schwieriger, weil da durften wir leider aus rechtlichen Gründen nicht so genau die Sachen in das Gesetz schreiben. Da geht es vor allem darum, dass Energiearmut auch vom Stadtwerk begrenzt werden soll. Also es spielt darauf an, dass viele Menschen, die zunehmend Probleme haben, auch ihre Energie- und Stromrechnung bezahlen zu können. Sogar relativ viele Menschen werden vom Strom abgeklemmt, ja auch in Berlin. Genau, und das haben wir eben in dieses Gesetz aufgenommen, dass ein zentrales Ziel des Energiestadtwerkes sein soll, eben genau das zu vermeiden. Das könnte zum Beispiel heißen, dass Sozialtarife eingeführt werden oder auch spezielle Tarife, die sozusagen erstmal für die einen grundlegenden Verbrauch sehr kostengünstig sind oder sogar umsonst und dann bei steigendem Verbrauch sozusagen die einzelne Kilowattstunde mehr kostet. Oder was eben auch dazu gehört, dass diese Abklemmungen eben komplett verboten werden, dass sowas einfach nicht gemacht werden darf.
Wie viele Abklemmungen gibt es pro Jahr in Berlin?
Ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf. Ich glaube, es sind sowas wie 10.000 oder 20.000 pro Jahr. Da gab es jetzt zuletzt, glaube ich, eine Darstellung vom Senat auf eine Anfrage hin. Genau, ich lese gerade, 20.000 sind es. Genau, richtig. Also das ist durchaus ein immenses Problem, was oft ja gar nicht so im Bewusstsein der Menschen ist. Interessanterweise habe ich tatsächlich beim Sammeln auf der Straße auch Menschen gesprochen, die gerade vom Strom abgeklemmt sind. Also es war durchaus, es war jetzt nicht die Masse, aber es war ein Thema für einige Leute, die dann auch wirklich unterschrieben haben, weil sie echt auch einen Hass auf Vattenfall haben.
Ihr habt ja auch vom Jobcenter in Neukölln gestanden, ne? Ihr habt euch als Gruppe eher auch diesen sozialen Forderungen eher angenommen und vielleicht der BUND eher den ökologischen Themen dabei. Gab es da so Arbeitsteilungen und was wolltet ihr genau vom Jobcenter in Neukölln, als ihr da gesucht habt nach Unterschriften?
Genau. Ja, das ist richtig. Also die verschiedenen Gruppen und Organisationen, die in dem Bündnis da präsent sind, haben natürlich ihren eigenen Background, ihre eigenen Schwerpunkte, mit denen sie da reingegangen sind. Und genau, naheliegenderweise hat sich der BUND oder andere Umweltverbände erstmal mehr um ökologische Fragen gekümmert. Das ist uns auch total wichtig, aber weil sozusagen so ein bisschen unterrepräsentiert im Bündnis war oder wir das nochmal besonders stark machen wollten, haben wir uns zum einen halt für diese demokratischen Aspekte, kann ich vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen, eingesetzt und zum anderen für die sozialen Belange. Das sind eben konkret diese Forderungen, die ich gerade angesprochen habe.
Und dann seid ihr auch zum Jobcenter gegangen.
Richtig, genau.
In dem Kontext.
Also wir haben zum einen sozusagen da innerhalb des Energietisches sozusagen diese Forderungen eingebracht und stark gemacht, sodass das Bündnis auch den der Außen vertreten hat, und als einen Teil dieser Öffentlichkeitsarbeit haben wir dann als Teil dieser Sammelaktivitäten eine Aktion gemacht, dass wir vor das Jobcenter in Neukölln gegangen sind, was ja ein besonderer Brennpunkt ist. Also sind ja sehr viele Menschen in Neukölln arbeitslos, auf dieses Jobcenter angewiesen, und es ist vielleicht bekannt, dass dieses Jobcenter auch besonders menschenverachtend mit den Betroffenen dort umgeht. Und genau dort haben wir dann einen Stand aufgebaut, Musik, Kaffee angeboten, um Leute anzusprechen. Ihnen erstmal erklärt, worum es geht, natürlich auch Unterschriften gesammelt, weil das war dann noch die heiße Sammelphase. Aber uns ging es eben durchaus auch darum, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, wie ihre Situation ist, insbesondere jetzt auch dieses Thema Energiearmut. Und es ist eben tatsächlich so, dass da sind viele Gespräche zustande gekommen. Die Menschen haben, wie zu erwarten, tatsächlich Probleme mit viel Wut auf Vattenfall, die denen oft Probleme macht mit Mahnverfahren, Nachzahlungen und, wie angesprochen, im schlimmsten Fall sogar Abklemmungen.
Das ist ja eigentlich total super, weil das zeigt ja einfach die Breite so eines Volksbegehren zum Thema Energie, dass es eben nicht nur darum geht, dass wir eine andere Stromversorgung haben wollen, also weg von Atomen hin zu regenerativen Energien, sondern eben auch so soziale Belange mit aufzeigt. Und das verbindet ja wirklich einfach wahnsinnig unterschiedliche Bevölkerungskreise und ihre Belange. Das ist, finde ich, schon beachtenswert dabei. Und dann hast du ja gesagt, ein wesentliches Thema ist auch die demokratische Frage. Da geht es um demokratische Teilhabe oder was war da der Zugang beziehungsweise was spielt das für eine Rolle beim Thema Energie?
Genau, vielleicht fange ich doch einfach wieder konkret damit an, was wir in das Gesetz geschrieben haben. Das war auch ein längerer Diskussionsprozess innerhalb des Bündnisses, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Der Hintergrund war so, dass eigentlich alle im Bündnis klar gesagt haben, wir wollen zwar, dass die Stromversorgung wieder von der Stadt kontrolliert wird, aber das soll jetzt nicht so ein typischer Filzbetrieb sein, wie man ihn vielleicht aus anderen Städten oder aus anderen Zeiten kennt, wo dann irgendwelche ausgedienten Politiker sozusagen ins Stadtwerk abgeschoben werden und dann nicht eine wirklich Verbraucher- und Verbraucherinnenfreundliche Politik passiert, sondern wir wollen uns Formen überlegen, wie die Menschen tatsächlich halt mitbestimmen können, was da passiert.
Und das, wie sieht das konkret aus?
Genau, da haben wir uns verschiedene Sachen ausgedacht, die wir in das Gesetz dann geschrieben haben. Ich nenne jetzt mal nur einige, es sind mehrere Mechanismen. Das ist zum Beispiel so, dass sowohl diese Stadtwerke als auch diese Netzegesellschaft dann sozusagen bei einem Verwaltungsrat haben. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Aufsichtsrat, aber es ist ja dann eine öffentliche, eine städtische Einrichtung. Und dort sollen zum einen direkt gewählte Vertreter und Vertreterinnen der Menschen sitzen, zum anderen Vertreter der Beschäftigten und zum anderen welche noch vom Senat, weil es sozusagen sein muss, dass der Senat auch ein bisschen noch mitreden kann, was da passiert. Das heißt, sagen, da kann dann eine öffentliche Debatte, ein Wahlkampf stattfinden um die Ausrichtung von Netzen und Stadtwerken. Oder was es auch noch geben soll, dass es einmal im Jahr auf Bezirksebene Versammlungen gibt, wo die Menschen zusammenkommen können, wo ihnen berichtet werden muss über die aktuelle Geschäftspolitik, wo sie Initiativen starten können, sich vernetzen können und eben auch auf so einer Basisebene Druck machen für die Ziele, die wir formuliert haben.
Mhm. Ja, spannend. Das ist also im Prinzip, zeigt das schon mal deutlich, was man als vielleicht linke Gruppe, linksradikale Gruppe darin will. Ich habe noch mal eine Frage. Ist das eigentlich reine Realpolitik oder ist das, weist das auch darüber hinaus oder gibt es vielleicht gar nicht mehr diese Trennung zwischen Revolution und Realpolitik, sondern bedeutet Transformation eigentlich auch was dazwischen zu finden und sich im Hier und Jetzt zu positionieren? Wie seid ihr mit der Debatte umgegangen, was ihr als linksradikale Perspektive in so einem Volksbegehren einbringen könnt? Genau, verliert man sich da im Unterschriftensammeln oder geht es auch darüber hinaus?
Ja, das ist ein guter Punkt, der uns tatsächlich auch stark beschäftigt hat oder ein wichtiger Ausgangspunkt für uns ist. Also wir haben uns da stark mit dem Konzept der Vergesellschaftung beschäftigt, was ja erstmal einfach so ein Stichwort ist, ein inhaltliches Konzept, was so etwa sagen soll, zentrale gesellschaftliche Bereiche des Lebens sollen eben nicht mehr profitgetrieben kontrolliert werden von Konzernen, aber eben auch nicht von abgehobenen Staatsbetrieben, sondern die Menschen sollen unmittelbar halt über ihre zentralen Belange miteinander demokratisch entscheiden können und eben diese Grundgüter sollen auch allen zur Verfügung stehen. Das heißt, soll auch ein Grundrecht geben auf grundlegende Güter wie jetzt Wasser, Energie, Mobilität und Ähnliches. Genau, das ist erstmal ein Konzept, mit dem wir auch schon seit einigen Jahren arbeiten, aber es ist sozusagen etwas unbefriedigend, das letztlich immer nur auf Transparente und Flugblätter zu schreiben. Und wir wollten mal schauen, gibt es nicht auch Möglichkeiten, das in einem ganz konkreten realpolitischen Kampf, der auch tatsächlich gewonnen werden kann, sozusagen probeweise mal in Angriff zu nehmen. Das heißt jetzt nicht, dass wenn wir diese Volksbegehren bzw. den Volksentscheid gewinnen, dass das jetzt schon Vergesellschaftung wäre. Da stellen wir uns sozusagen noch eine größere gesellschaftliche Utopie vor. Aber es wäre mal ein konkreter Schritt, wie man zumindest in die Richtung kommt. Menschen können unmittelbarer mitbestimmen über jetzt in diesem Fall die Stromversorgung und es findet eine Debatte statt. Wer kann sich eigentlich Strom leisten, zu welchen Bedingungen?
Also das heißt konkret, es würden diese Stadtteilversammlungen stattfinden und da müsste dann nochmal der Druck auf sozusagen den Betrieb, der schon möglichst dezentral und demokratisch sein sollte, ausgeübt werden. Dass sozusagen in den Stadtteilen Diskussionen stattfinden, so stelle ich es mir jetzt gerade vor.
Ja, das ist sozusagen ein Beispiel. Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Mechanismen dann, die dort installiert werden sollen. Wir würden uns das auch eher so Prozesse vorstellen, dass sozusagen die diese Stadtwerke und die Netze, die es dann einmal gibt, nicht das endgültige Ziel sein sollen, sondern dass es erstmal konkrete Bedingungen verbessert, dass es auch die Kampfbedingungen für weitergehende Perspektiven verbessert und überhaupt jetzt die Debatte eröffnet darüber, wie wir in dieser Stadt oder auch in anderen Städten mit zentralen gesellschaftlichen Gütern umgehen wollen. Und insofern versuchen wir eben gerade diesen Link zu schlagen, du hattest das vorhin angesprochen, zwischen so einem ganz realpolitischen Kampf und der großen gesellschaftlichen Utopie und sehen dazwischen jetzt auch nicht so einen unauflösbaren Widerspruch, sondern es muss gerade sozusagen zusammengehen, versuchen in ganz konkreten Kämpfen eben immer etwas darüber hinausgehendes, eine gesellschaftliche Utopie aufscheinen zu lassen.
Und nochmal ganz zum Schluss von diesem Blog, meinst du, euch ist das gelungen? Denken die Leute auch an soziale Veränderungen, grundsätzliches Infragestellen, wenn sie jetzt den braunen Bär mit der gelben Sonne auf dem Bauch sehen, der Unterschriften sammelt, euer Maskottchen für den Energietisch? Oder denken die Leute da eher an weg vom Atomstrom? Also was hat das für ein Gewicht oder wie schätzt du das in diesem Bündnisprozess ein? Ist das akzeptiert oder ist das ein Rand- und Nischenthema gewesen? Das würde mich nochmal interessieren.
Ja, das ist eine gute Frage. Man kann es da natürlich nicht so genau messen. Also was man messen kann am Ende ist zu sagen, wir haben genug Unterschriften gesammelt, es muss der Volksentscheid stattfinden und dann kann man am Ende sagen, der Volksentscheid wurde gewonnen oder nicht und muss umgesetzt werden. So, das ist ja auch gerade das, was den Charme hat, auch mal für als linksradikale Gruppe eine Kampagne zu machen, wo man ganz konkret sieht, das Etappenziel ist erreicht, es muss konkret etwas umgesetzt werden, eine Verbesserung. Ob es sozusagen darüber hinaus einen Politisierungs- oder Bewusstseinsbildungsprozess gegeben hat und gibt, das kann man natürlich nicht so ohne weiteres feststellen. Es war tatsächlich so, dass der ganz starke Fokus erstmal in dem Bündnis war, Unterschriften sammeln, was in der Logik des Volksbegehrens ja verständlich ist, weil die müssen ja wirklich zusammenkommen. Und dann bei den Gesprächen mit den Leuten auf der Straße war es tatsächlich auch so, man hat den kurzen Text erklärt, dann haben sie unterschrieben oder nicht und sind weitergegangen. Und da hat man jetzt nicht groß über die gesellschaftlichen Vorstellungen, wie eine ganz andere Welt aussehen könnte, diskutiert. Aber ich glaube trotzdem, dass es sozusagen Elemente gibt, die in diese Richtung weisen. Also, dass ganz viele Leute sich sozusagen das zu ihrem Thema gemacht haben, selbst gesammelt haben, dass ganz viele Menschen dann zu den Ständen gekommen sind und da auch eben wirklich zum Teil begeistert unterschrieben haben und sich gefreut haben, dass das stattfindet und dass sie selbst die Gelegenheit haben, da irgendwie einzugreifen in die Stromversorgung in Berlin. Das könnte schon so ein Zeichen sein, dass da ein gewisser Prozess stattgefunden hat oder was wir auch konkret versucht haben, um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt ja noch mehrere andere sogenannte Tische in Berlin. Also es gibt einen Wassertisch und einen S-Bahn-Tisch, die beide sich mit sehr ähnlichen Fragen auseinandersetzen. Der Name sagt es schon jeweils, aber die Gemeinsamkeit ist eben, dass es darum geht, Privatisierung zurückzudrängen und mit Mitteln des Volksbegehrens sowas wie eine Demokratisierung von öffentlichen Gütern durchzusetzen. Und denen haben wir auch versucht, eine Vernetzung zu starten, uns auszutauschen, an die Öffentlichkeit zu treten, um eben deutlich zu machen, es geht jetzt nicht nur um diesen einen Bereich Strom, wo so konkrete Missstände bestehen, sondern wir wollen eine gesellschaftliche Perspektive eröffnen, wie wird hier überhaupt in dieser Gesellschaft, in dieser Stadt über zentrale Güter verhandelt?
Ja, und über diese Perspektive, auch wie es die nächsten Monate bis zum September und darüber hinaus weitergeht, sprechen wir gleich. Jetzt hören wir erstmal noch eine Musik. Und das ist die Sendung, die Ranka-Radio-Sendung zum Thema Energiekämpfe.
Slug.
So, das war Accessible as Gravity von den Orthotonics. Wow, ich hab's hingekriegt. Das hat in der Generalprobe nicht so gut funktioniert, den Namen auszusprechen. Jetzt hat's geklappt und wir sind hier bei der Radiosendung zum Thema Energiekämpfe am Beispiel des Berliner Energietisches. Zu Gast ist Hendrik von der Gruppe Fels für eine linke Strömung aus Berlin. Und genau, wir haben eben schon viel gehört über Volksbegehren, Volksentscheide an sich, über den erfolgreichen hier zum Thema Energieversorgung in Berlin. Und genau, die Frage, die ich jetzt stellen würde, ist, du hast es ja schon erwähnt, Vattenfall, schwedischer staatlicher Konzern, aber auch ein Global Player, der in Deutschland ein Viertel des Landes sozusagen kontrolliert quasi. Deswegen spricht man ja auch von einem Oligopol hier, wo sich verschiedene Konzerne das Land aufteilen. Den wollt ihr jetzt mit dem Volksbegehren die Energieproduktion und die Netze streitig machen. Das ist bestimmt nicht ohne Widerspruch von Seiten von Vattenfall.
Ja, das ist richtig. Man merkt zum Beispiel daran, dass jetzt auch verstärkt, die letzten Monate sowieso schon, aber jetzt auch nochmal mehr Öffentlichkeitskampagnen fahren, also sozusagen Plakatwerbung machen, Radiowerbung und so weiter, wo sie eben dafür werben, mit so einem kindlich fetzigen Auftreten, dass sozusagen sie ja eigentlich selbst viel besser die Stromversorgung machen können und das so schön ist, dass wir uns nicht selbst drum kümmern müssen. Ja, also man merkt das schon, die nehmen es durchaus ernst, was da passiert, was wir machen mit dem Volksbegehren. Und was sicher auch stattfindet, wo man natürlich weniger von mitkriegt, ist, was man als Lobbypolitik beschreiben könnte. Also es gibt ja durchaus sehr gute Verbindungen von Vattenfall zum Senat, also zur SPD und CDU. Und da wird sicher das ein oder andere Gespräch auch stattfinden, ob es nicht eine Möglichkeit besteht, dass Vattenfall eben weiterhin auch das Netz betreibt.
Eine Ebene, auf der das stattfindet, ist ja zum Beispiel die Kostenfrage. Das Netz müsste ja von Vattenfall gekauft werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ihr sagt ja, glaube ich, es kostet 500.000, na sag selber.
Ja, genau, das ist ein wichtiger Streitpunkt, der im Zweifelsfall am Ende auch vor Gericht entschieden werden muss. Es ist naheliegend, dass Vattenfall den Preis relativ hoch ansetzt, um das sozusagen zum einen unwahrscheinlich zu machen, dass ihnen das abgekauft wird, zum anderen um am Ende dann im Zweifelsfall auch viel Geld dafür zu kriegen. Sie sagen, 3 Milliarden ist es wert. Der inzwischen geschiedene Wirtschaftssenator hier in Berlin von der Partei Die Linke hat damals noch einen Gutachten in Auftrag gegeben, wo 400 Millionen rausgekommen sind. Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen, aber was in dem Zusammenhang eben auch auf so einer realpolitischen Ebene interessant ist, dass, ich meine, die Berliner Handelskammer ist es gewesen, hat mal ein Gutachten gemacht, sozusagen eher natürlich klassischerweise von Arbeitgeber-Kapitalseite, wie sich der Netzrückkauf für die Stadt rechnen würde. Und sie sind eben tatsächlich darauf gekommen, das würde sich rechnen. Also natürlich gibt es sozusagen erstmal diesen Kaufpreis des Netzes, aber dann gibt es eben eine gesicherte Rendite für diesen Netzbetrieb und unterm Strich sozusagen nach diesen 20 Jahren, wenn das dann wieder neu ausgeschrieben werden muss, würde eben höchstwahrscheinlich auch eine schwarze Zahl für die Stadt stehen. Das heißt, das Argument zieht auf jeden Fall nicht, wenn man sich genau die Fakten anschaut, aber nichtsdestotrotz wird sozusagen der öffentliche Konflikt sehr wahrscheinlich sich nochmal zuspitzen, eben zum Volksentscheid hin, dass Vattenfall dann noch alle Register zieht, weil es ist durchaus so, wenn Vattenfall jetzt das Stromnetz verliert, sowohl in Berlin als auch in Hamburg, sind sie noch nicht komplett erledigt. Also sie haben durchaus ja noch ihre Kraftwerke, die nehmen wir ihnen eben nicht ab, die wollen wir auch gar nicht haben, weil es sind ja hauptsächlich Kohlekraftwerke. Atomkraftwerke wurden jetzt zum Glück abgeschaltet, aber jetzt zum Beispiel hier in der Nähe, in der Lausitz in Brandenburg, betreiben sie eben weiterhin Braunkohlekraftwerke insbesondere, erschließen neue Tagebaue, dafür werden viele Dörfer umgesiedelt, Menschen vertrieben. Das ist eben auch ein Bereich, wo wir uns mit anderen zusammen immer wieder eingesetzt haben. Das ist eben also durchaus so, dass Vattenfall da noch nicht erledigt ist. Sie hätten auch weiterhin viele Kunden, aber es wäre durchaus ein schwerer Schlag, der eben vielleicht auch schwerer ist, wie gesagt, als wenn man jetzt immer mit so einem Verbalradikalismus hingeht und sagt, Vattenfall enteignen. Das hat noch keine unmittelbare Durchschlagskraft, aber wenn es uns eben gelingen würde, dem Konzern diesen zwei wichtigen Städten die Netze abzunehmen, könnte das schon ein schwerer Schlag sein, der zumindest einem der großen 4 Konzerne es mittelfristig schwer machen würde, hier weiter sich zu halten.
Ah, spannend. Und das ist wahrscheinlich auch schon die Verknüpfung, Vattenfall enteignen als, ja, war verbalradikale Forderung, hast du gesagt, aber die Verknüpfung der konkreten Schritte linksradikaler Politik, genau in dieser Richtung. Meine Frage zieht nochmal darauf ab, wie geht es denn jetzt weiter bei euch in der Klima-AG? Ihr habt ja auch eine große Hürde jetzt genommen. Das heißt ja eigentlich oft, auch Volksbegehren ist geschafft, dann ist der Volksentscheid auch, gerade wenn er zusammenfällt mit der Bundestagswahl, wahrscheinlich relativ sicher oder zumindest wurde das immer so gespiegelt. Was sind eure nächsten Schritte in der Arbeitsgruppe? Wie diskutiert ihr das gerade? Wo wollt ihr weiterhin?
Beziehungsweise denkt ihr, dass das Volksbegehren jetzt ein Selbstläufer wird oder müsst ihr jetzt noch was dafür tun, dass wirklich mehr als 50% hinterher für den Energietisch gegen Vattenfall abstimmen gehen?
Vielleicht noch ganz kurz, um das gerade nochmal richtig zu stellen, sozusagen, wenn ich mal gesagt habe, Vattenfall enteignen, die Parole Verbalradikalismus, meine ich damit natürlich, dass sozusagen wir die Parole auch mal selbst benutzt haben. Insofern ist es auch eine Kritik, die uns selbst treffen würde, aber es geht eben darum, sozusagen nicht nur sozusagen eine Parole aufzustellen, sondern eben auch zu schauen, wie kann man durch Kämpfe konkret diese Parole auch unterfüttern, sodass es da auch tatsächliche Entwicklungen in diese Richtung gibt. Genau zur Frage, wie geht es weiter? Genau, wir haben sozusagen erstmal die Gesamtebene des Bündnisses beziehungsweise jetzt des Volksentscheids. Der nächste Konflikt wird erstmal sein, ob tatsächlich der Volksentscheid gleichzeitig zur Bundestagswahl sein wird. Es drängt sich alles auf. Es gibt sozusagen ein Zeitfenster, in dem der passieren muss. Das kann letztlich der Senat entscheiden. Und das ist jetzt eine Frage der öffentlichen Debatte oder der Kräfteverhältnisse, ob er sozusagen gezwungen ist, es auch gleichzeitig mit der Bundestagswahl zu machen. Dann würden wir sozusagen das notwendige Quorum auf jeden Fall schaffen. Also das heißt, dass mindestens 25% der Wahlberechtigten mit Ja stimmen. Und dann brauchen wir noch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Da sind wir auch relativ optimistisch. Es gab jetzt vor kurzem eine Umfrage hier in Berlin, dass etwa, ich glaube, so 60-70% der Wahlberechtigten unsere Position unterstützen. Das heißt, es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass wir eben auch den Volksentscheid gewinnen. Dann hätte das Gesetz erstmal Gesetzeskraft. Wie es dann umgesetzt wird, das ist nochmal eine andere Sache. Da kann der Senat durchaus an verschiedenen Stellen uns noch größere Steine in den Weg legen. Das heißt, die Auseinandersetzung würde dann weitergehen. Und das ist eben auch eine Frage, die wir uns als Gruppe Fels stellen, wie wir da weiterhin unsere Rolle sehen. Also ich denke schon, dass wir halt schauen, dass wir uns sozusagen auch in dem Wahlkampf in Anführungsstrichen für diesen Volksentscheid beteiligen, um eben diese öffentliche Debatte auch gegen Vattenfall zu gewinnen und dann weiterhin auch diesen offiziellen Prozess zu begleiten. Aber wir würden eben auch schon schauen, was sind denn unsere Themen, was sind unsere Akzente, die wir setzen wollen. Ein wichtiges Thema ist da, dass wir zu dem Thema soziale Frage weiterarbeiten wollen. Es gibt ja durchaus auch eine starke Bewegung hier in Berlin zum Thema Mieten, Recht auf Stadt, dass wir versuchen wollen, da eine Verknüpfung herzustellen, dass eine demokratische soziale Stromversorgung Teil einer sozialen Stadt von unten ist, dass es Abklemmungen sozusagen eng verbunden sind, auch mit dem Thema Zwangsräumung, was ja hier jetzt in den letzten Monaten in Berlin ein großes, umstrittenes Thema war.
Also das heißt, dass die Leute zwangsgeräumt werden, weil sie die Miete nicht mehr zahlen können oder weil sie den Strom nicht mehr zahlen können?
Ja, sozusagen das eine Thema sozusagen die Zwangsräumung, dass wenn die Leute die Miete nicht mehr zahlen können oder zur Mieterhöhung nicht mitgehen wollen, dann sozusagen irgendwann rausgeklagt werden, rausgeschmissen werden. Mhm. Und zumindest ein verwandtes Thema ist sozusagen die Abklemmung, wenn die Leute halt die Stromrechnung nicht mehr bezahlen können, dass ihnen halt der Strom abgedreht wird oder auch Gas abgedreht wird. Um vielleicht noch kurz die Frage noch zu Ende zu beantworten. Für uns wird es auch sehr wichtig sein, dann nach dem Volksentscheid zu schauen, wie können wir überhaupt weitermachen mit diesem Thema, dem Berliner Energietisch. Und eine wichtige Perspektive für uns ist, dass das eben nicht ein Bündnis bleibt, was eben nur auf diesen offiziellen Prozess schaut und dann sozusagen so im schlimmsten Fall sozusagen ein Berater dann der Stadt wird, wie das am besten umzusetzen wäre, sondern unsere Hoffnung ist eher, dass es sich als so eine unabhängige Energiebewegungsplattform von unten etabliert, wo eben verschiedene Gruppen zusammenkommen können, Initiativen entwickeln, durchaus weiterverfolgen, was passiert jetzt mit diesem hoffentlich gewonnenen Volksentscheid, aber eben auch zu schauen, wie kann weiterhin auch von unten Druck gemacht werden für eine ganz andere Energieversorgung.
Ja, super, das war ein schönes Abschlusswort. Wir kommen auch schon zum Ende der Sendung und müssen auf Wiedersehen sagen.
Ja, das war die Aranka-Sendung zum Thema Energiekämpfe. Ich sage es nochmal. Zu Gast war hier Hendrik von der Klima AG der Gruppe Fels aus Berlin. Wir haben über den erfolgreiche Volksbegehren gesprochen, der hoffentlich erfolgreiche Volksentscheid kommt dann im September während der Bundestagswahl oder nicht. Wir werden sehen, was die SPD und die CDU hier in Berlin versuchen, um es nicht zuzulassen. Wie gehört, wird es danach auch noch eine Menge zu tun geben. Darauf kann man sich nicht verlassen und auch als Linksradikaler ist es nicht ganz unspannend. Genau. Vielen Dank, Hendrik, dass du da warst. Vielen Dank auch an die Technik, AB und Tim.
Ja, vielen Dank euch beiden. Super.
Und
Sagen wir einfach Tschüss. Bis zum nächsten Mal, zur nächsten Aranka-Sendung.
Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, www.fels-berlin.de, das ist die Gruppe, von der Hendrik und wir auch sind, beziehungsweise berliner-energietisch.net. Da gibt es alle Informationen vom Energietisch und haut da rein.